Halli, hallo und guten Morgen. Willkommen zu Folge Nummer 17. Am heutigen Tag geht es darum, wo es besser ist zu spielen bzw. zu sein. Im Club oder auf einem Festival. Ist es besser als Gast oder als Band vor Ort zu sein? Habt Spaß mit unserer Expertise und lasst euch überraschen, was wir zu erzählen haben. Viel Freude!
Herzlich willkommen zu Tourbusgeflüster mit den wohl schönsten Männern der Welt. Marian Ring, Dominik Würth und Samuel Mindermann. Macht es euch bequem und schnallt euch an. Die Hosenpflicht ist aufgehoben. Viel Spaß.
Ja, hallo.
Hallo.
Hi. Was geht?
Ich freue mich mal wieder live hier mit euch sitzen zu dürfen.
Stimmt.
Die anderen Folgen war ich immer unterwegs und irgendwo anders oder hatte einfach keine Lust hier zu sein.
Wir haben schon vergessen, wie du aussiehst.
Ja, ich glaube, ich sehe besser aus jetzt sogar.
Nicht wie du riechst, aber wie du aussiehst, haben wir vergessen.
Das kann man auch nicht vergessen. Aber es freut mich, hier zu sein und mit euch Bier trinken zu dürfen. Und einfach mal wieder so quatschen zu können, um sich in die Augen schauen und nicht über virtuelle Dinge.
Da hast du recht.
Das finde ich sehr viel schöner. Wie schon im Intro beschrieben, möchten wir heute darüber reden, also Festival versus Club sozusagen, wo ist es besser oder schlechter oder was hat Vorteile, was hat Nachteile?
Worin unterscheidet sich immer?
Genau, und wo ist der Unterschied zwischen den einzelnen Sachen, also zwischen den Locations? Wo kann man besser abhängen oder wo kann man besser die Leute abcatchen? Und darüber reden wir heute mit, mit uns zwei.
Mit den drei beiden.
Genau, ich würde einfach vielleicht anfangen mit der Logistik. Also wo ist es klüger irgendwie oder wo ist es einfacher zum Beispiel einzuladen, auszuladen, den Changeover zu machen und. Da könnt ihr auf jeden Fall, glaube ich, einiges dazu sagen, ich natürlich mal wieder nicht und ich lehne mich zurück und höre euch.
Nein, aber du bist heute Moderator.
Ja, richtig. Und du hast beides mit uns schon gespielt.
Oh ja, fuck.
Als Musiker, als auch als Crewmitglied. Als wie auch als Gast.
Nun gut, wir fangen aber nicht mit mir an. Ich hake mich dann immer bei euch so ein bisschen ein und werfe etwas dazu, würde ich sagen.
Also es ist safe, ganz klar, dass ein Festivalkonzert, eine Festivalshow wesentlich stressiger ist als eine Clubshow. Kann man auf jeden Fall meiner Meinung nach pauschal so sagen.
Ja, das stimmt. Es liegt an der Tatsache, weil vermutlich viel mehr Bands spielen als bei einer Clubshow. Grundsätzlich ist ja da der Unterschied meistens bei einer Clubshow ist man idealerweise der Headliner oder der Support vom Headliner und beim Festival ist man halt einer von ganz, ganz vielen Bands.
Oft, ja.
Der Hauptunterschied ist sicherlich sind die Dimensionen generell, sei es die Bühne, der Backstage, die Veranstaltung an sich, Festivals. Bei Festivals sind meistens mehr, oder es kommt natürlich auf die Größe der Band an, aber oft mehr Menschen als bei einer Clubshow. Und so ist alles wesentlich großzügiger gestaltet. Backstage ist größer, sind nicht nur zwei Räume. Die Ladewege sind länger, der Weg zum Backstage ist vielleicht länger, das Catering ist größer, es sind mehr Gäste da.
Die Kommunikationsketten sind länger.
Richtig.
Ja, aber du hast auch mehr Helfer zum Ausladen. Ich glaub,
hoffentlich.
In der Regel ja. Also wenn du auf einem geilen Fest oder andersrum, wenn man als kleinere Band die Möglichkeit hat oder die tolle Situation, dass du auf einem Festival spielst, wo verhältnismäßig wesentlich größere Bands spielen als du, profitierst du auch ein bisschen von den Dingen, die für die selbstverständlich sind. Wir haben es ja, glaube ich, schon mal in der Folge erzählt, wo wir auf einer Lawine an Bierdosen aus unserem Bus hinten rausgefallen sind und da 6 oder 8 oder 9 Hands stand, ne? Nur um unser Zeug auf die Bühne zu tragen, was für uns natürlich utopisch ist. Wir haben in der Regel, was steht in unserem Rider? Wir fordern, glaube ich, 2 Hands an.
Ne? Ja, und meistens wird einer davon gestrichen und der andere muss auch noch Security machen.
Dann. Genau, irgendwie sowas. Und das sind halt zum Beispiel Sachen, die dann für eine kleinere Band total geil sind. Aber andersrum musst du natürlich auch, reißt eine größere Band natürlich mit wesentlich mehr Crew, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Und dementsprechend bleibt aber auch organisatorisches vor Ort viel mehr bei dir hängen. Und es ist alles an so einem Festivaltag, es ist wesentlich wuseliger. Weil in der Regel, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, was für Posten es bei Konzerten, bei Festivals und sowas gibt. Und auf Festivals ist das ganze Jahr halt x-fach. Ne? Also erstens mal ist die Crew von allen Bands dabei. Das heißt also, alleine die Menschenmenge, die hinter der Bühne rumrennt, ist das Vielfache von dem, was man bei einer Clubshow gewohnt ist.
Da ist richtig Gewusel, mehr Drum Riser, es steht mehr Backline rum, es stehen mehr Cases rum, man muss sich mehr anpassen, man muss ein bisschen strukturierter arbeiten als auf einer Clubshow, bei der nur zwei Bands spielen.
Da sehr rücksichtsvoll sein, also noch rücksichtsvoller tatsächlich.
Ganz genau, das wollte ich gerade auch sagen. Du musst dir bei so einem Festival, gerade wenn du eine der kleinen Bands bist, musst du dir viel mehr deiner Rolle bewusst sein. Was ist für mich angemessen und was ist es nicht? Ja. Wie zum Beispiel, dass dein Scheiß nicht irgendwo im Weg steht, wenn zum Beispiel gerade der Headliner auslädt, einlädt oder irgendwelche Sachen. Also du kannst auch viel mehr Sachen verkacken, tatsächlich. Ja.
Das Positive an dieser viel größeren Dimension ist, dass so eine Festivalbühne in allen Belangen oder so ein Festival an sich oft an die Bedürfnisse, sag ich mal, von den Headlinern angepasst ist. Die Bühnengröße ist an die Forderungen des Headliners angepasst, sag ich mal, weitestgehend. Ja. Und du hast dann als kleine Band natürlich plötzlich die Chance, auf einer riesen Bühne zu spielen, unter einem Rig zu, also unter mit Technik, mit Licht zu spielen, was du sonst bei keiner deiner Clubshows kriegen würdest. Und wenn du dann natürlich plötzlich auf einer geilen Bühne spielst, vielleicht Crew dabei hast, dann hat dein Lichttechniker, Tontechniker und alle haben dann ganz andere Möglichkeiten plötzlich. Ja.
Aber du musst auch auf viel mehr Sachen achten. Zum Beispiel jetzt dieses Ding, dass auf einmal so eine Bühne die vierfache Breite hat von dem, was du gewöhnt bist oder mehr teilweise.
Bedeutet, auch was man ernst nehmen muss.
Ja, musst du total
Thema
ernst nehmen.
Thema Choreo und Laufwege.
Richtig.
Und sowas.
Ja. Erstens mal musst du drüber nachdenken, dass wenn du zum Beispiel irgendwo an irgendeiner Stelle vielleicht so einen Platzwechsel hast, von Bühnen links, Bühnen rechts, die Position oder sowas, ne? Musst du erstens mal drüber nachdenken, dass der Weg dahin teilweise 3, 4, 5 mal länger ist. Und wenn du dann zum Beispiel bei dem Part dann an dem Mikro singst oder sowas, sollte dir das nicht erst auf halber Strecke einfallen. Oder auch dieses Thema Kommunikation auf der Bühne, haben wir ja schon öfter drüber gesprochen. Dass man sich vielleicht mal kurz was zuruft oder sowas, ne? Sieht man ja immer wieder. Und das funktioniert, wenn du jetzt zum Beispiel auf einer kleinen Bühne stehst oder sowas, klappt das. Und du kannst dir dabei in die Augen sehen und sowas. Aber du weißt, wie es ist, wie schlecht sich es mit jemandem kommunizieren lässt, der am anderen Ende von einem Raum steht. Und das ist halt auch so ein Ding auf so einer Festivalbühne.
Und dann auch noch In-Ears drin hat.
Ja.
Und nichts hört.
Da kannst du brüllen, was du willst.
Aber Vorteil fand ich tatsächlich auf großen Bühnen, du hast einfach Platz und du kannst mal Dinge tun, die du sonst nicht tun kannst.
Das stimmt.
Ja.
Also wenn du jetzt geübter Gitarrenschwinger bist, dann kannst du endlich mal deine Gitarre schwingen, ohne über den Case zu ziehen oder jemand anders ins Gesicht.
Ja, das stimmt. Du hast einfach mal Platz.
Das ist echt ziemlich geil.
Das ist mega gut.
Das dreht sich mal, also du halt weniger, aber als Gitarrist oder Bassist kannst einfach mal Dinge tun, die man sonst nicht machen kann. Das fand ich auf großen Bühnen tatsächlich sehr angenehm.
Das,
auch wenn ich fast nur stehe, aber ich hatte die Option mehr zu tun und hätte es toll gefunden.
Und das hat dich verunsichert, deswegen du es gleich gelassen hast von vornherein.
Wäre ich noch mehr steinig. Ich konnte noch weniger tun eigentlich.
Aber für mich ist das tatsächlich so ein Ding, also ich mag das als nicht mobiler Teil der Band auf der Bühne, mag ich das, wenn man nah beisammen spielt, weil das ja auch sowas zum Gemeinschaftsgefühl hat. Und wenn ich dann mal auf einer wirklich sehr großen Bühne sitze, fühle ich mich fast so ein bisschen verloren und alleine hinten.
Ja, das wäre schön, wenn du so kleine Rollen drunter hättest, mit dem ferngesteuert, dass du mal hinfahren kannst. So
wie bei Stefan Raab, der Tisch.
Das wäre geil.
So ein Joystick und du fährst aber links, du Gitarrist und rechts. Und
das wäre geil. Aber du bist ja, also ich bin bei sowas wirklich, ich fühle mich teilweise negativ isoliert da hinten. Wenn dann halt nämlich auch kein Speaker oder irgendwas in der Nähe ist, bei einer kleinen Show oder sowas, ne, dann kriegst du vielleicht noch so ein bisschen Geplärre vorne von Monitor und Boxen mit oder sowas, wenn dann noch was steht. Ja, wenn die halt aber 10 Meter weg sind,
isolierter, klar.
Du kriegst nichts mit und das hat aber auch den Vor- wie auch den Nachteil, dass du dich wesentlich krasser auf deinen In-Ear-Sound verlassen musst. Das kann positiv sein, wenn der astrein ist, wenn der aber nicht astrein ist und dir auf einmal von irgendwo Signale, Informationen oder sowas fehlen, dann guckst du dich auch ganz schön blöd um. Also man muss bei sowas wirklich, also man kann nicht an alles vorher denken, wenn man es nicht gewohnt ist. Aber es fallen einem dann auf einmal sehr viele Sachen auf, wo man denkt, shit, das müssen wir fürs nächste Mal anders proben. Einfach.
Sollte man, genau, schon wollte ich gerade sagen, im Proberaum dran denken. Im Proberaum, wenn man nah beieinander steht und viele Mics auf dem In-Ear hat, die man dann im Proberaum vielleicht gar nicht so krass reindreht in seinen Mix, da wird man merken, da fehlt dann plötzlich was. Typisch, also in meinem Fall sind zum Beispiel im Proberaum habe ich kein einziges Becken auf dem Ohr, weil ich die ohnehin höre.
Richtig.
Und wenn du dann aber auf einer großen Festivalbühne stehst, dann hörst du plötzlich den Hi-Hat-Einzähler nicht mehr. und solche
Sachen. Kann sein. Ja.
Oder woran ich gerade denken muss, sind so, wenn du als Gitarrist zum Beispiel so ein Effektbrett vor dir liegen hast und bei allen Clubshows, die du gespielt hast oder auch im Proberaum, reicht dir dein 6 Meter Kabellumen oder 8 Meter oder 10 Meter. Mhm. Plötzlich spielst du ein Festival und da ist dann so die Distanz zwischen deiner Backline und der Bühnenvorderkante 10, 12 Meter und du musst es auch noch irgendwie so ein bisschen am Rand rumlegen, brauchst du plötzlich 20 Meter Kabellumen.
Ja. Und du spannst einfach über die Bühne.
Zur Oberlandleitung gespannt. Ja, aber weißt du, was los ist, wenn in so einem wirklich engen Changeover auf so einem Festival dir dann auf einmal sowas auffällt? Alter, das bringt richtig Unruhe rein. Ja. Das ist krass.
Ja, man macht sich ganz schnell unbeliebt.
Nee, aber du bist halt, das outet dich dann wieder mal mehr als die Band, deren Größenordnung das hier ganz obvious nicht ist.
Ja.
Und ich meine, das ist ja in der Regel auch total okay. Ne? Also keiner, du wirst da nicht mit den Standards gemessen von den Headlinern oder sowas, das ist klar. Aber die Menschen, die dort dann zum Beispiel stehen, wie der Stage Manager zum Beispiel oder sowas, der denkt sich dann auch so, oder nee, der denkt sich nichts Negatives irgendwie, aber der rafft schon,
sind nicht besonders oft auf großen Bühnen.
Genau, richtig. Und da hätte man sich vielleicht vorbereiten können und so, ne? Also ja, es ist schwierig auf jeden Fall. Es gibt wesentlich mehr Sachen, an die man denken muss, die dir vorher nicht auffallen.
Richtig. Ich denke auch immer, oder ich denke da jetzt gerade dran, Thema Größe des Backdrops. Also nicht, dass das jetzt hier ein ausschlaggebendes Ding ist von so einer Show, zwingend. Aber wenn du halt dann plötzlich auf so einer, Zwinker-Zwinker, einen guten Kollegen von mir, auf so einer riesen Festivalbühne spielst und dann so ein 4x3 Meter Backdrop hast, dann sieht es halt schnell nach nix aus.
Irgendwie. Ja, bei uns ist auch so das Ding, wie groß ist unser Backdrop? Wir haben den, glaube ich, immer 5x3 Meter.
5x3, ja.
Und die haben noch die Sidedrops, die auch noch ein bisschen füllen dann.
Ja, ja. Aber diese 2x2 Meter, die sind dann ein Scherz auf der Bühne, lichte Höhe, das habe ich gesucht, genau. Ja. 8 Meter bis zur Decke hast sozusagen, dann ist das plötzlich, klein aus.
Wir haben da vom Open Flair ganz tolles Bildmaterial von uns. Wie unser Banner, der für die Clubshows, die wir normalerweise spielen, wirklich ideal ist, teilweise eher sogar zu groß.
Und da dachten wir, oh, was für ein riesen Backdrop haben wir eigentlich.
Ja, ja, absolut, er ist lächerlich. Wir haben doch, glaube ich, den Zick oder den Flo drin eingewickelt. Ja. Sogar komplett.
Vom Flo gibt's da ein gutes
Foto. Vom Flo, genau, das war's. Ja. Und dann, wenn der auf so einer Bühne hängt, dann siehst du halt gleich aus wie eine Schülerband. Ja. Das ist ganz krass.
Das ist nicht eigentlich das Ausschlaggebendste, aber das ist was,
da kann man dran denken. Natürlich musst du nicht für so eine Show dann extra einen neuen Banner anfertigen lassen. Wenn du es machen kannst, bist ein cooler Hecht auf jeden Fall. Aber da im Nachhinein habe ich mir auch gedacht, da wäre...
Das seit 90ern nicht mehr gehört.
Das ist ja, vielleicht, weil dich nie jemand so nennt. Aber also an dem Beispiel nochmal. Im Nachhinein habe ich mir gedacht, den hätten wir vielleicht weglassen sollen. Kommt wieder das Thema, und das spannt einen ganz guten Bogen zu einem Thema, das wir auf jeden Fall noch auf unserer Liste haben. Du willst ja da auch Leute ansprechen. Und wenn man an der Bühne vorbeiläuft und nirgendwo auf Bannern oder irgendwas der Name draufsteht dieser Band, ist das blöd. Aber das, ich habe zum Beispiel mal auf irgendeinem Festival, habe ich, glaube ich, Callejon gesehen. Und witzig, dass mir das jetzt einfällt, nachdem wir letzte Woche Kotze da hatten. Stimmt. Und die hatten, glaube ich, den Backdrop vergessen. Und die haben dann an 4 fetten Stahlseilen ein T-Shirt da aufgehängt. Und es ist extrem sympathisch. Wir aber auch zum Beispiel NoFX, die haben doch auch immer so einen Mikro-Banner.
Wollte ich auch gerade sagen.
Ihren ersten wahrscheinlich.
Finde ich sehr, sehr geil. Ich meine, hey, klar, das ist ein optisches Ding. Da kann man je nach Genre natürlich auch irgendwie drauf kacken.
Ja.
Aber es spielt eine Rolle. Und wir hatten es ja letztes Mal oder vorletztes Mal schon. Ich finde es immer eine gute Sache, wenn man an der Bühne vorbeiläuft und checkt, das ist die Band.
Ja. Da liebe ich ja meine Lieblingsband The Main. Die haben nämlich immer so einen ganz großen Banner, auf dem steht irgendwie "You are watching a band called The Main". Ganz. Ja, ja.
Nein. Das finde ich ja geil.
Oder als ich Neck Deep das letzte Mal gesehen habe, hatten die auch einen riesen Backdrop auf einer Blinkbühne. Also so riesig war der Backdrop. Und auf dem stand "Hi, we are Neck Deep". Geil. Ich finde solche Sachen ziemlich cool. Ich mag sowas.
Bleibt im Kopf.
Ja.
Damit hast du es geschafft. Marketing.
Bestimmt hat das schon mal jemand gemacht, aber hat nicht jemand auch einfach einen riesengroßen QR-Code mal gemacht, wo einfach schon direkt der Link zu Spotify drauf wäre? Ist es nicht auch irgendwie klug und marketingmäßig?
Dann machst du deinen PayPal-Me-Link hin.
Das wäre super.
Aber ich glaube, Ich glaube aber, dass, also ich habe das auf jeden Fall noch nie gesehen.
Ich habe es auch noch nicht gesehen.
Also ich nehme 10%, wer auch immer das macht, ich nehme 10% der Gage dann
immer. Okay, für die, okay.
So diese grandiose Idee.
Aber was ich eine total coole Lösung finde für, wir spielen eigentlich kleinere Clubshows und brauchen so ab und zu mal, oder spielen ab und zu mal größere Bühnen, finde ich sogenannte Extensions ziemlich geil.
Ja, voll geil.
Wenn man so ein, das haben, ich glaube, A Day to Remember mal oder Sum 41, ich weiß es nicht
Eiskalt haben das auch.
Eiskalt. Also es gibt die ein oder andere Band auf jeden Fall. Sprich, du hast angenommen, du hast einen 6 Meter breiten Backdrop, dann kannst du dir noch 2x3 Meter Backdrop-Extensions drucken lassen, die du dann im Falle einfach mit dazu hängst.
Ja.
Einerseits, vielleicht kannst du es auch nahtlos machen, so dass dann mit du das mit Klett zusammen machst oder sowas und der Backdrop einfach größer wird, oder du lässt bewusst nochmal einen Meter frei und hängst dann die Extension von 3 auf 6 Meter oder 3 auf 8 Meter und dann sieht es plötzlich auch auf einer großen Bühne schnell geil aus, ohne dass du du brauchst zusätzliche Backdrops, aber ja, du kannst dein eigentliches Design nutzen und erweitern.
Richtig, sozusagen. Und wenn du bei sowas dann, ich meine, das haben wir jetzt ziemlich an diesem Thema Backdrop aufgehängt, ja. aber vielleicht als letzter Gedanke zumindest meinerseits dazu, und wenn du dann einen Backdrop hast, der quasi ins Nichts ausläuft, ne, zum Beispiel in Schwarz oder irgendwas, ne, der sich nicht sauber trennt, theoretisch, dann ist das vielleicht auch gar nicht so schlimm,
ja,
optisch. Aber wenn du halt, wie in unserem Fall damals, dann halt einfach ein riesiges blaues Rechteck da hängen hast, vor einem schwarzen Hintergrund, der viel größer ist, dann sieht's schon ein bisschen blöd aus.
Ey, vielleicht ist es auch so ein bisschen Musikerkrankheit, dass man dann direkt denkt, ah, ist eigentlich eine kleine Band.
Ja, aber du weißt,
aber es ist,
du weißt, wie die Musikerpolizei ist, ne? Man sucht gerne bei Bands, die einem vielleicht noch nicht ganz cool sind.
Ich wollte was anderes sagen. Ey, ich finde die scheiße und hast gesehen, die einen ganz kleinen Backdrop haben.
Ja, ja. Also, man kann ja immer irgendwas zu Aussätze finden, oder manchmal spielt vielleicht bei anderen auch Neid mit oder sowas, aber wenn du dann quasi noch sowas befeuerst, indem du quasi dich ganz offensichtlich wieder als kleinere Band darstellst durch sowas, das ist auch manchmal einfach schade.
Aber ich würde jetzt den Bogen spannen von, ja, Backdrop zu Läuterpolen mit Namen und so. Wo findet ihr es einfacher oder was ist besser für die Band, in einem Club zu spielen oder auf einem Festival? Oder wo sind die Schwierigkeiten bei einem Club und bei einem Festival? Wo seht ihr das irgendwie?
Es kommt ja immer so ein bisschen drauf an. Das hat alles seine positiven und negativen Seiten. Aber natürlich kannst du beim Festival einerseits bestehende Fans beglücken, aber bei der Bandgröße, wie es zum Beispiel bei uns ist, ist die große, mit Abstand die größte Chance, auf Festivals neue Leute zu erreichen, die du sonst, ja, zu einer Clubshow nicht bekommen hättest, weil die einfach nicht das Ticket sich für dich kaufen. Die kaufen sich das Ticket zu dem Festival, weil da Band X spielt oder ganz viele tolle Bands spielen und sehen dich dann halt auch, und dann so kannst du neue Fans generieren.
Die hören irgendwie einen guten Refrain und dann bleiben sie stehen, richtig, dann sehen sie zum durch Beispiel das Backdrop deinen Namen zum Beispiel.
Genau.
Und dann
du musst, dieser Chance muss man sich bewusst sein, absolut. Oder auch dieser Pflicht und dieser Verantwortung gegenüber sich selbst und seiner eigenen Band irgendwie.
Es ist eine Riesenchance.
Genau. Du bist da nicht plötzlich der Chef im Ring, wie es jetzt bei einer Headliner-Show vor 400 Leuten ist, sondern du bist halt irgendeine Band und du willst möglichst vielen gefallen.
Ja.
Und dann, das ändert sich, also das äußert sich vielleicht in den Ansagen, es äußert sich im Set, in der Setliste selber. Also woran ich direkt denken muss, ist vielleicht, man lässt die eine oder andere Ballade doch eher weg oder yes. Songs, die eher fanlastig sind, lässt man dann zugunsten einer fetzigen Show weg.
Aber sind nicht Festivals auch kürzere Spielzeiten?
Ja,
gerne
mal.
Das stimmt.
Meistens.
Sehr gerne.
Also kommt natürlich darauf an, welche Größe du, ja, hast oder beziehungsweise wie groß du im Verhältnis zu dem Festival bist.
Ja.
Aber meistens spielst du da kürzer, wenn du jetzt nicht.
Ja klar, wenn du Foo Fighters bist, dann bist du drei Stunden.
Genau. So. Ja. Eine Band wie die Foo Fighters, die spielt, würde ich behaupten,
locker 40 Minuten. Locker. Nee,
aber ich würde behaupten, die spielen so vom Set, von die Setlänge, Setliste, Aufmachung, Show und so weiter, vermutlich mehr oder weniger das gleiche Set, als wenn sie am Tag davor in der Buckley Card Arena gespielt
haben.
Ich glaube
sogar mehr. Also ich glaube, wenn ich mal Foo Fighters sehe, ich glaube nicht, dass Festivals haben sie 3 Stunden, haben sie Konzert gemacht, und im Club sind sie meistens dann nur 1,5 oder 2 Stunden. Also
kann auch sein.
Ich glaube, auf Festival irgendwie da verausgaben die Leute sich irgendwie noch mehr, glaube ich, gefühlt, ja, weil irgendwie das Flair halt ganz anders ist auf einem Festival.
Das kann schon sein.
Vor allem bei Sonnenuntergang oder was weiß ich was so. Das ist ja,
mhm. Schöne, also zu diesem Thema Leute abholen. Ich finde das ganz, ganz wichtig, weil man muss sich da als junge Band bewusst sein, dass auf so einem Festival rennen Menschen rum, die euch normalerweise nie im Leben live sehen würden. Ganz besonders natürlich bei Festivals, die so gemixte Genre haben oder sowas. Ne? Das sind auch eher die größeren natürlich, gibt's aber auch bei kleinen. Bei Clubshows ist es in der Regel so, dass alles musikalisch ziemlich in einem Eck zu verorten ist. Bei Festivals aber nicht, weil es teilweise mehrere Bühnen gibt oder mehrere Tage einfach und das dadurch einfach so ein bisschen gemixt ist. Und da hast du halt eine ganz, ganz große Chance. Es gibt immer Leute, die zum Beispiel, denen ist ein Bandname vielleicht ein Begriff, aber man hat sich noch nicht aktiv mit auseinandergesetzt, die Band anzuhören. Oder, ich weiß, hey, voll viele von meinen Kumpels, die hören die Band gerne. Komm, jetzt gehen wir vielleicht schon mal eine halbe Stunde vorher aufs Festivalgelände und wir gucken uns die mal an oder sowas. Und das ist auch, das kann man auch immer beobachten bei Social Media oder danach am Merch-Stand oder wenn man Leute trifft. Nach Festivals kriegst du viel mehr Nachrichten oder Feedback aller, ey, ich habe euch heute zufällig zum ersten Mal gesehen oder war vorher noch nie auf einer Show. Und ich fand's total geil, voll cool heute, total schön. Und du musst dir überlegen, diese Menschen wären nie auf ein Clubkonzert von dir gekommen, selbst wenn es für Umme gewesen wäre.
Und die kommen dann vielleicht aber
ganz genau
zur nächsten Clubshow.
Richtig, richtig. Wenn du die überzeugt hast, und das ist eben eine riesige Chance, und das musst du aber auch aktiv nutzen, weil dementsprechend, weil so viele Leute da kreuz und quer schwirren bei solchen Festivals, gibt's natürlich auch viel mehr Entertainment für die an allen Ecken. Es gibt Essensstände, es gibt teilweise irgendwelche Spielstände, du kannst dich piercen lassen, manchmal gibt's Shoppingbereiche, was weiß ich was.
Und Riesenrad.
Riesenrad, ganz genau, Jägermeister Hirsch. Und das sind aber alles Ablenkungen für diese Menschen, ne? Und wenn du dann quasi, du hast ja eigentlich immer so einen Die-Hard-Kern vorne vor der Bühne, dann hast du so weiter hinten ein paar Leute, die sich das aus Interesse vielleicht angucken, und dann wuseln in der Regel auf so einem Festivalgelände ganz viele Leute hinten rum, die es im Endeffekt nicht interessiert. Und manchmal können die sich aber trotzdem der Musik ja nicht entziehen, was ja gut ist. Und wenn du dann halt ablieferst oder wieder Bezug auf die letzte Folge, vorletzte Folge, ein paar Elemente hast, die dich einfach rausheben irgendwie, Show-Effekte, was weiß ich was, dann hast du die Aufmerksamkeit von diesen Leuten und dann musst du im Endeffekt das Ding nur noch Neiköpfe.
Ja. Ey, blöd gesagt, wenn du eine Platte im Herbst releast, oder egal wann du sie releast, du gehst im Herbst auf Tour, im Sommer fischst du dir die zusätzlichen Fans, die du letztes Jahr noch nicht hattest.
Ja.
Also selbst, ist Recruiting. Ich glaube, selbst als große Band, vielleicht jetzt nicht als Foo Fighters, aber ich sag mal generell als große Band ohne, keine Ahnung, mir fallen jetzt keine ein, kenne keine großen Bands. Nee, aber selbst die fischen noch nach Fans, die fischen nach neuen Leuten, die fischen nach Menschen, die möglichst dann am Merch-Stand was kaufen oder die halt dann zur Tour kommen irgendwie. Der Fokus liegt nicht bei dir, ganz anders natürlich als bei einer Clubshow, selbst wenn du da auch nur Support spielst, da liegt der Fokus auf dir. Thema Ablenkung, was du schon angesprochen hast, da sind die Leute da, und wenn du Support spielst für Band X, dann schauen sich die Leute das an. Auf dem Festival.
In einem Club hast du weniger Alternativen. Sorry, dass ich dich unterbrochen habe.
Aber
du hast weniger Alternativen. Du kannst im Endeffekt rauchen gehen, du kannst an die Bar gehen, auf Toilette, oder wenn es ganz scheiße ist und das Wetter cool ist, gehst du raus. Aber es gibt nicht so viele Möglichkeiten, sich der Musik zu entziehen.
Vor allem gibt
es
nur eine Bühne. Ja. Allein das. Und, ne? Also, typisch ist dann, ja, wir gehen jetzt mal da hinten hin, wir gehen mal da hin, wir gehen Currywurst essen, wir gehen da was machen, wir gehen Flunkyball spielen, wir gehen zurück zum Zelt, was auch immer. Ne? Da ist es wesentlich schwieriger, selbst für Riesenbands dann den Fokus bei sich zu behalten.
Ja. Irgendwie. Absolut. Ich meine, man kennt's ja auch, und ich mag das auch selber teilweise, ne, dass man irgendwo ein bisschen weiter hinten abhängt und so ein bisschen sich von der Musik auch berieseln lässt. Und wenn du das halt verwandeln kannst, ist gut. Und mir fällt da immer eine Promo-Aktion ein, die wir mal gehabt haben bei zwei Festivals in dem Sommer. Da gab's uns noch nicht sonderlich lange. Und wir hatten das Glück, auf zwei Festivals außerhalb unserer Größenordnung spielen zu dürfen. Und wir hatten an den Wochenenden keine anderen Shows. Und deswegen haben wir immer quasi gefragt, so, hey Leute, ist das cool, wenn wir schon freitags anreisen oder donnerstags und wir campen und sind normale Gäste und dann spielen wir an dem einen Tag und dann sind wir wieder normale Gäste. Und in der Regel sind die Veranstalter, die Festivalbetreiber da cool und sagen, ja, ja, klar, komm, dann geben wir euch noch ein paar Festival-Tickets.
Die wundern sich halt erstmal, aber dann sagen sie, ja, ja, komm, Ja, ja,
das ist immer lustig, wenn du dann auch diese Listen siehst, irgendwo, wo Bands untergebracht sind. Nightliner fahren da und dahin. Band Grizzly, Campingplatz.
Das ja, genau. Campen selber.
Ja, campen selber. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, das ist eine Chance. Und du willst ja auch nicht vor nur 10 Leuten spielen, weil in der Regel spielst du dann ja auch wirklich früh. Teilweise, 12 Uhr, 13 Uhr oder sowas. Manchmal geht so ein Festivaltag auch 15 Uhr los. Und dann hast du, wenn du schon vorher da bist oder aber auch, wenn du an dem Tag schon früh da bist, hast du in der Regel Zeit, weil vor den Festival-Shows ja alles immer kurz vorher passiert, weil du ja nicht die Möglichkeit hast, Fett auszuladen, schon mal Line-Check zu machen und sowas. Und das ist 1A Promo-Zeit, um für deinen Auftritt Werbung auf dem Festival zu machen. Wir haben es damals so gemacht, dass wir extra Flyer gemacht haben für Grizzly, wir spielen auf der und der Bühne um so und so viel Uhr, kommt doch vorbei, wäre voll geil. Und wenn du dann als Band gesammelt so über einen Campingplatz gehst und einfach mit Leuten ins Gespräch kommst, klingt jetzt wieder ganz eklig, aber Leute reden gerne mit Bands, da hatten wir es ja schon mal drüber. Und wenn dich eine Band anspricht und man jetzt nicht todesunsympathisch ist und man sagt so, hey, wir sind eine ganz kleine Band und wir dürfen irgendwie nachher spielen und sowas, es wäre voll cool, wenn ihr vorbeikommt. Man kann das ja auch noch paaren mit Freibier oder was weiß ich was, was man
Geld.
Da was man da verteilt.
Wollte ich gerade fragen,
ja,
habt ihr nicht
oder
Bier
Geld.
Dabei gehabt einfach?
Wir hatten auch Bier dabei, genau. Ey, und das ohne Scheiß, das kann dir richtig den Arsch retten. Erstens auch, man kann es nicht anders sagen, von der Blamage, dass du vor 5 Leuten spielst. Und aber auch einfach, dass es eine geilere Show wird, dass richtig, richtig viel los ist. Und ich meine, das ist halt Handarbeit, aber das lohnt sich safe. Und vor allem lohnt sich das auch, weil Leute das sehen. Man weiß, wie viel normalerweise vor den und den Bühnen los ist, wenn man sich so ein bisschen auskennt. Und da hängen ja auch viele Leute aus der Branche rum, als Gäste oder zum Arbeiten oder was weiß ich was. Und wenn die sehen, dass die Newcomer-Band zwar als erste das Festival eröffnet oder sowas, aber
da die Leute
richtig
hyped,
die Hölle los ist, dann fällt das auf. Damit machst du dir richtig, holst du dir Punkte ab bei ganz vielen Menschen.
Ja, ich glaube auch, du hast schon erwähnt, das ist so ein bisschen eklig, aber typische Festivalgäste oder viele Festivalgäste, die haben Bock drauf, sich mit Bands zu unterhalten. Die finden, ihr spielt danach? Warum hängt dann ihr jetzt hier rum und nicht im Whirlpool? Sondern krass, ja okay, komm, wir spielen jetzt mal eine Runde Flunkyball oder so und dann hat man schon irgendwie sich 3 Dudes angelacht, die dann völlig hooked sind und dann am Ende, also übertrieben gesagt, aber die feiern das dann halt, die kommen dann und die machen halt, wir haben vorhin mit denen auf dem Campingplatz schon Bier getrunken, wir sind die geilsten, wir sind die größten Fans.
Voll,
und so.
Ey, es spricht sich sowas rum und gerade zu den frühen Zeiten, wo die meisten als Alternativprogramm saufen am Zelt haben.
Ja.
Es passiert, wenn du früh spielst, eigentlich nichts parallel, außer es gibt noch eine zweite Bühne. Und genau die Leute, wenn du die darauf aufmerksam machen kannst, hey, hier geht nachher eine coole Show ab. Vielleicht hast du sogar einen Ghetto-Blaster oder eine Bluetooth-Box dabei und lässt noch einen Song von euch laufen. Guck mal, das sind wir. Auch wieder ganz eklig, wenn du das machst. Aber es ist eine Werbemaßnahme.
Es kommt irgendwie cool
Zweck.
An. Also ich finde es aus Sicht eines Gastes irgendwie sympathisch, wenn man sieht, okay, die Band, die hat richtig Bock auf die Show, die will jetzt nicht hier irgendwie ein paar Groupies kennenlernen, sondern die will wirklich wie ein kleines Startup-Unternehmen hier,
Kohlrabi verkaufen.
Wir machen eine geile Sache, kommt vorbei, wir haben da Bock drauf, ne, und wir campen auch hier, wir campen da drüben, ach, ihr campt da, geil, komm, dann lass uns doch nach der Show bei unserem Zelt treffen, wir trinken einen oder so. Das ist irgendwie, ich finde es sympathisch. Das kommt irgendwie cool an, wenn du kein Riesentrottel bist.
Das geht aber auch nur auf dem Festival sowas.
Richtig.
Clubshows ist sowas recht schwierig.
Da sind wir wieder bei diesem Thema, als Band greifbar sein für Fans und Zuhörende. Das ist nicht zu ersetzen mit irgendwas. Die Bands, zu denen du nur Verbindung hast, so eine richtige emotionale, das sind für die brennst du mehr als für alle andere. Und sowas kannst du dadurch bezwecken. Und andersrum, wir haben darüber richtig Freunde kennengelernt.
Ich wollte auch gerade auf das Thema kommen.
André? War
das
so einer?
Richtig.
Ja?
Also wir haben ja da wirklich richtig Freunde kennengelernt auf dem Open Flair Festival durch die Tatsache, dass wir neben einer anderen Gruppe junger Menschen gecampt haben, mit denen wir uns gut verstanden haben.
Junger Mensch.
Ja, da haben wir, keine Ahnung,
Trinkspiele. Kaum mal ein Kind redet aus wie so ein Vater, gell?
Ja, ich wollte jetzt nicht Fans sagen, so.
Waren sie auch nicht in dem Fall.
Eben, Eben, die waren junge Menschen. Dudes. Die aus dem VW-Bus rausgekotzt haben hinten.
Ja, richtig.
Und da haben wir eine echt geile Verbindung geschaffen zu dieser Gruppe irgendwie und haben auch danach noch weiter Kontakt gehabt, haben schlussendlich auch ein Wohnzimmerkonzert gespielt beim Hippie in der Eifel.
Die sind auch schon hergekommen und haben uns besucht oder einen Proberaum gepennt und sowas. Also das ist ja ungefähr der Best Case, was so eine Aktion bringen kann.
Ja, das war mega. Und die waren natürlich alle auch am Tag der Show vor der Bühne und haben das gefeiert. Der Hippie hat unsere riesen Fahne dahin getragen.
Stimmt.
Hier.
Da steht sie im Eck. Ja. Also das ist sowas, aber das ist ja bei weitem nicht das Einzige, was du, ich nenne es jetzt mal so Guerilla-Marketing-mäßig Werbung für deinen Auftritt machen kannst. Das kannst du natürlich auch vorher schon bei Social Media machen. Kevin war da immer so ein Käpsle. Der hat bei Festivals zum Beispiel vorher immer die ganzen Facebook-Gruppen geentert quasi und unsere Songs reingehauen. Auch als so, hey, wir sind die und die Band und wir spielen da zu der Zeit und sowas. Das ist unsere letzte Single. Wäre voll schön, wenn ihr vorbeikommt.
Ja. Wir haben Sonnenbrillen verteilt.
Stimmt, wir haben Sonnenbrillen verschenkt.
Ja. Das war richtig geil. Das fanden die Leute natürlich cool. Festival, Sommer, klar, die Hälfte hat die Sonnenbrille schon kaputt getreten oder verloren.
Und da schenkt dir eine Band, die nachher spielt und die vielleicht noch musikalisch deinen Gusto trifft, eine Sonnenbrille, Alter, safe, gehst du da hin und guckst dir das an.
Ja. Ja, ja, ja. Aber ja, um den Bogen sonst wohin zu spannen,
sehr gut.
Weg vom Guerilla-Marketing.
Aber nee, mir ist was eingefallen, sorry.
Ist es auch gut?
Nö, nee, überhaupt nicht.
Dann lass doch.
Apropos Hooken von Bands, also es ist mir nämlich auch einmal passiert, ein einziges Mal passiert, und zwar war das bei Bilderbuch.
Die hasse ich.
Ja, ich mag sie auch nicht.
Machine.
Halt dein Maul.
Okay, das ist auch ein bisschen. Aber da habe ich gerade für Rock am Ring gearbeitet, war ich Backstage und dann habe ich Om gehört.
Oh.
Und
Backstage bei Rock am Ring.
Bei den Interviews. Und es gibt dann Bier von mir. Und dann habe ich Om gehört und das hat mich so krass gecatcht, dieser Beat. Das haben sie am Anfang, das ist halt so ein ruhiger Beat eher. Das haben sie lange laufen lassen, so 2 Minuten. Das hat mich so krass gecatcht, dass ich mir extra dann raus bin aus meinem schönen, muckeligen Backstage-Bereich. bin vor die Bühne und habe mir dann das Lied angehört. Das hat mich richtig krass abgeholt.
So, wo kamst du her?
Karlsruhe.
Aus dem Backstage-Bereich?
Backstage-Bereich.
Ah, okay. Bist du auch wieder in den Backstage gegangen?
Dann bin ich wieder in den Backstage-Bereich gegangen, ja.
Der Miri. Der Miri.
Du kommst aber auch rum.
Mann da.
Backstage zur Bühne.
Du bist auch so ein Lebemann.
Aber das wollte ich noch dazu, wollte ich vorhin schon sagen, aber ich wurde nicht beachtet. Deswegen dachte ich, ich sag's jetzt nochmal kurz. Apropos catchen, und das hat mich wirklich krass gecatcht. Danach fand ich die Band immer noch scheiße.
Eine Band, die du sonst wahrscheinlich nicht live gesehen hättest.
No way. Ich hab gesehen, Bilderbuch spielt, habe ich gesagt, ist mir scheißegal. So, das interessiert mich kein Meter. Und dann kam dieser Song und das habe ich irgendwie krass, und dann hatten sie auch noch ein gutes Bühnenbild, so, war halt so wie ein Wohnzimmer aufgebaut. Und die haben einfach so eine geile Show draus gemacht und war alles sehr, sehr stimmig und auf das Festival ausgelegt. Und das fand ich, dieses Konzept fand ich sehr gut. Und dann dieser letzte Song auch wieder mit also alle Bands, die bei Sonnenuntergang spielen, catchen mich eh, habe ich gemerkt. da war es halt wirklich sehr geil.
Da habe ich mal Lanza gesehen, Tränen im Auge.
Am Plug-Set.
Ja. So, für die Story hat er dich jetzt unterbrochen, das war's wert, ne?
Ja, ist okay, alles okay. Gut.
Nee, ich versuche ja immer zu...
aus Bandsicht oder aus arbeitender Sicht auf Konzerten ist natürlich der mitgrößte Unterschied für Bands, dass du auf Festivals keine Verantwortung über die Ticketverkäufe trägst.
True.
Sprich,
gagemäßig meinst du jetzt?
Du kriegst auf Festivals Pauschalgagen.
Ja.
Und da ist kackegal, wie viele Tickets verkauft worden sind. Auf Clubshows, auf Headliner-Clubshows.
Als Reminder nochmal, wie es sonst ist.
Da kriegst du natürlich, also kriegst du seltenst Pauschalgagen, da kriegst du meistens Gagen, die abhängig vom Ticketverkauf sind, was ja auch fair ist. Typischerweise sind es diese 50%, haben wir schon mal angesprochen, aber da bist du natürlich selber dran interessiert, Promo zu machen, Tickets zu verkaufen, was auch immer zu machen, wenn du merkst, bei der einen Show sind wenig Tickets verkauft, dann machen wir da vielleicht nochmal dies und jenes.
Mhm.
Auf einem Festival kann es dir theoretisch voll egal sein.
Da bist du ein wesentlich kleineres Rädchen verhältnismäßig.
Gerade als Mittelklasse oder kleine Band, wenn du der große Headliner von Rock am Ring bist und bei diesem Rock am Ring verkauft es sich dann nicht aus, ist es natürlich auch nicht geil, selbst wenn du eine Pauschalgage kriegst. Aber erstmal ist das natürlich der riesen fette Unterschied. Dir kann es egal sein, wie finanziell, wie viele Menschen kommen.
Was ist lukrativer? Also ist die Pauschalgage ähnlich? Wie, also kommt es auf die Größe vom Festival an? Wahrscheinlich
auf den Booker an.
Ja, es kommt auf den Booker an. Spannenderweise, also man muss keine Zahlen nennen, aber es gibt ja so viele komplett for free Festivals. Und spannenderweise zahlen die immer fucking gut.
Die sind meistens genau halt irgendwie städtisch gefördert oder irgendwas. Die haben Gelder, die raus müssen, weil sie sonst im nächsten Jahr nicht wiederkriegen.
Ja. Ja, Bierverkauf, Getränkeverkauf, Essensverkauf, das sind auch Einnahmen für die. Und ich glaube, das läuft einfach ganz gut.
Ja, safe. Nee, aber bei, also in der Regel, also kommt es natürlich darauf an, wo du in so einem Line-Up beim Festival spielst. Aber ich glaube, bei uns ist es so, dass du bei Festivals mehr Kohle kriegst.
In unserem Fall ja. Genau. Also es kommt auf die Bookings an. Wenn du dann Festivals spielst, die tendenziell dich, die tendenziellen, oder der Slot, den du spielst, der ist ein bisschen über dem, was du eigentlich bist, dann kriegst du halt natürlich ein bisschen mehr Kohle, aber pauschal kann man das nicht sagen. Das kommt drauf an. Wenn du dann selber auf der Clubtour eine Tausenderhalle ausverkaufst, dann kann das sein, dass du da mehr Geld verdienst. Gerade auch, nicht zu vergessen, Thema Merch.
Yes.
Clubshows. Ich habe da jetzt keine harten Fakten, aber ich bin mir relativ sicher, dass bei Clubshows wesentlich mehr Merch geht als bei Festivals.
Ist so, also Erfahrungsbericht von uns ist safe so. Und vor allem Festivals nehmen sich ganz gerne mal im Gegensatz zu Clubs ein paar Prozent deiner Einnahmen.
Und du musst sowieso der Platz irgendwann räumen. Also das ist ja nicht so, dass da unendlich viel Platz ist für Mercher, sondern
ja, teilweise hast du auch so einen Merch-Slot, genau.
Dass du eine Stunde oder zwei Stunden da sein darfst und dann musst du deinen Slot, den Platz räumen und dann war's auch.
Stehen da halt irgendwie 5 Zelte, aber es spielen 15 Bands.
Ja.
Und 4 Zelte sind von dem Veranstalter selbst mit den Shirts vom Festival.
Ja, auch. Aber also das ist, aber da gibt's auch die komplette Bandbreite von, du hast 2 Stunden zum Merch verkaufen und gibst noch 25% ab, bis hin aber zu, du drückst es den Leuten in die Hand, plus eine Preisliste und die verkaufen komplett für dich und du kriegst am Ende von Tag eine ausgefüllte Liste mit, wir haben das verkauft, hier sind eure Einnahmen und wir wollen auch nichts davon. Also es gibt's alles. Das ist natürlich der Best Case.
Das bin ich ja obsolet, das machen wir nicht.
Bei ganz
großen. Aber das passiert halt, wie oft ist uns das passiert? Vielleicht 5-mal.
Absolut nicht oft.
Ist selten.
Aber also bei ganz großen Festivals ist das aber gängig, dass es ein Festival-Merch gibt, dass du da auch eine Fee zahlst, du gibst dann 3 Kartons ab mit abgezählt, das ist drin, hier Wechselgeld oder das haben sie selber und dann kriegst du halt die Differenz raus und die nehmen sich 10-20% raus. Ist für dich natürlich entspannt, weil du, es hat alles seine Vor- und Nachteile, aber du bist halt dann mit auf der Hauptaktionsfläche und wenn du jetzt aber irgendeine komische kleine Band bist, die dann vielleicht selber merchen darf, stehst du im hintersten Eck oder
sonst was. Im dunkelsten.
Genau, und hast dann halt gar keine Möglichkeiten.
Ja, und teilweise kriegst du auch vorgegeben halt, wie viel Artikel du überhaupt verkaufen darfst.
Richtig. Echt?
Ja.
Also du meinst Anzahl der T-Shirts und Anzahl der Motive oder du darfst nur 30 Shirts verkaufen?
Anzahl der Motive,
genau. Okay. Wie zum Beispiel 2 T-Shirts, ein Hoodie plus noch 2 Sachen, die jetzt nicht Softgoods sind. Das heißt vielleicht noch eine Kappe und vielleicht noch eine CD oder so.
Ja.
Und anderer Nachteil für euch, ihr macht ja immer gerne diese Merch Afterparty und es geht natürlich beim Festival das dann auch schwierig, wenn
es da flöten.
Ja, das kannst du fast vergessen.
Geht der ganze Bezug zu den Bands oder zu
bei Indoor Festivals geht sowas.
Das kommt auch immer drauf an, wenn du die Möglichkeit hast, dich an den Merch dazuzustellen in irgendeiner Form, da in der Nähe präsent zu sein, wenn es auch vorm Tisch ist und nicht hinter der Kasse sozusagen. Dann kannst du da natürlich auch mit Leuten ins Gespräch kommen, klar. Also so ganz pauschal ist, kann man es nicht sagen, weil Festivals ja nicht ein, ne, egal um was es geht, es gibt ja da nicht diesen einen Weg. Der eine Veranstalter macht es so, der andere anders.
Wie überall.
Ist so. Komm sie, komm sa, gell?
Ja. Naja, aber das ist, also wenn man so eine Festival-Tour plant oder halt einfach ein paar Festivals im Sommer hat, dann kann man durch diese fixen Gagen unabhängig vom Merch, kann man aber ganz gut rechnen. Man kann relativ genau sagen, wir spielen jetzt 8 Festivals und danach haben wir Betrag X verdient.
Ja.
Und entsprechend im Vorfeld kalkulieren, Crew buchen, keine Ahnung, Effekte, Busse, also Ausgaben.
Hotel 5 oder 4 Sterne.
Genau, richtig. Genau. Und das kannst du da halt dann ein bisschen entspannter planen, als wenn du auf Headliner-Tour gehst, wo du überlegst, ja, wir schätzen, so und so viele Leute kommen und dann kriegen wir so und so viel Euro ab Karte 1, 50%. Wenn wir mehr als 70% verkaufen, kriegen wir noch ein paar Prozente mehr und so. Das ist immer so ein Ding. Andersrum kannst du dann bei Clubshows, Headliner-Clubshows natürlich wesentlich mehr Merch verkaufen. es kommt so ein bisschen drauf an.
Und jetzt die ganz spannende Frage: Was findet ihr selbst gut? Also findet ihr besser, selber eine Clubshow als Gast zu sein oder ihr seid eher der Festivalmensch?
Was jetzt als Gast?
Als Gast, ja.
Festival.
Festival auch, ja.
Wobei Festival immer mit mehr Aufwand betrieben ist, aber dementsprechend hat man auch irgendwie mehr von, finde ich.
Ja. Wir hatten es, glaube ich, schon mal über das Thema aus Sicht eines Musikers.
Genau.
Und da habe ich mich auch für Festival entschieden.
Ganz, ganz typische Interviewfrage.
Ja.
Der mir schon oft beantwortet. Ja.
Ja, die muss ich auch mal stellen.
Ja, nee, ist auch gut. Das ist ja auch eine berechtigte Frage.
Aber warum Festival? Weil einfach, also du sagst mehr Aufwand, klar. Aber der Sound ist auch meistens auch ein bisschen schlechter. Also das ist dieses Flair wahrscheinlich, dieses...
Meinst du jetzt zum Spielen oder als Gast?
Als Gast.
Kannst
ich bin jetzt nur
als Gast. Also ich finde halt, erstens mal, Konzerte haben für mich ganz oft das Ding, dass mir alles zu schnell vorbei ist. Und oft ist das so ein Ding nach Feierabend und dann rennst du vielleicht noch hin und sowas und da muss man vielleicht noch lange nach Hause fahren und dann interessieren dich von 4 Bands vielleicht 2 und alles ist total schnell rum. Und ein Festival, wenn das Wetter schön ist, du verbringst da das Wochenende oder auch nur einen Tag oder sowas, finde ich, das ist, man lässt sich viel mehr drauf ein und man erlebt mehr, weil man im besten Fall mit seinen besten Kumpels irgendwie dort ist und man sieht im besten Fall sehr viele Künstler, die man sonst selten sieht. Viele Künstler gehen ja auf Festivals, aber nicht auf eine Clubtour automatisch noch. Du hast, also ich habe ganz viele Bands, die ich liebe, nur auf Festivals gesehen, noch nie in einem Club irgendwie. Und
Chance, plötzlich große oder internationale Acts zu sehen, die du
für die du aber nicht Geld zahlen willst.
Richtig, nee, aber auch die vielleicht in dein Städtchen gar nicht kommen, die dann halt irgendeine, was weiß ich, von Kontinent X kommen und einmal im Jahrzehnt vielleicht eine Tour durch Karlsruhe, Stuttgart machen. Irgendwie. Ne?
Thomas Aim.
Plötzlich kann man dann halt Bands in einer ganz anderen Bandbreite sehen.
Ja, ich finde, man nimmt viel mehr mit einfach irgendwie so. Das, wenn man es mal so runterbricht, das Preis-Leistungs-Verhältnis von einem Festival ist meiner Meinung nach viel besser.
Klar, volle Kanne.
Jemand ein Getränk?
Ich habe noch, danke. Ich glaube,
Radler gibt er hier.
Nein.
Dann dich.
Ich glaube, die Gäste auf Festivals sind auch an sich gelassener. Ne? Dadurch, dass, wie Samu erzählt hat, dass das halt alles nicht so nach Feierabend noch schnell zum Einlass da pünktlich ankommen und sowas, sondern das ist halt so ein, ja, die haben da Bock drauf, die verbringen ihr Wochenende, die verbringen ihre Freizeit da und lassen sich da einen ganzen Tag drauf ein und es ist nicht so ein Feierabend-3-Stunden-Happening, so, sondern es ist halt, die Leute sind anders drauf, die sind verrückter, aber auf dem Festival rennt immer einer rum im Bananenkostüm und die Leute sind irgendwie lustiger drauf, weil sie halt gerade so ein bisschen Urlaub verbringen. Und dadurch fühlt sich das alles so ein bisschen anders an.
Aber genau, der Bananenkostüm-Mann ist der mich anranzt irgendwie. Weiß nicht,
es kommt drauf an, wer da drin steckt
und wie der drauf ist. Aber es gibt so einfach dieses zu krasse, überschwängliche und jetzt müssen auf dem Festival und müssen jetzt alles abreißen. Das ist immer so, finde ich, ein bisschen zu viel für mich.
Ja, aber vielleicht ist es auch ein bisschen beneidenswert.
Vielleicht auch, weil ich selber ja so nicht sein kann.
Dass Menschen das können, dass sie so losgelöst von allem, von Alltagsstress, Sorgen,
sich
völlig, also ich spreche jetzt hier nicht pro daneben benehmen, aber pro ausgelassen sein, pro Dinge machen, die man vielleicht sonst nicht macht.
Ja, okay,
sei es ein Bananenkostüm.
Großer Vorteil für ein Festival, du machst echt Dinge, die du sonst nicht machst. So, wann geht man mal zum Beispiel Flunkyball spielen oder wann trinkt man mal morgens um 8 Uhr Bier?
Ja, wollte gerade sagen.
Branche wieder. Aber im Normalfall ist Festival schon einfach ein anderes,
ist halt
eine andere Welt.
So, es ist losgelöster, genau. Es ist so ein bisschen eine Parallelwelt zum Alltag und Konzert ist halt
Bubble.
So kurz. Ne, es kommt drauf an, die Hyperfans sind auch bei Konzerten total.
Ja, bei mir ist es so, bei mir kommt es auf die Musik an. Zum Beispiel, es gibt Bands, die kann ich nicht auf ein Festival hören, weil dann dieses Flair, was sie haben, nicht rüberkommt. Also ich könnte jetzt ein paar aufzählen, aber es bringt ja nichts. Also so sphärische Bands bringen auf ein Festival, finde ich, nicht so viel, weil da irgendwas flöten geht.
Kommt drauf an, was für ein Festival das ist. Und großer Punkt beim Festival ist der Slot, die Tageszeit.
Auf jeden Fall.
Ja, wenn
das ist schon richtig.
Mittags 14 Uhr ist was anderes als abends 20 Uhr vielleicht.
Nehmen wir zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr Lightbearer kennt.
Nein.
so ein bisschen eine düstere Band. Und wenn man denkt, nee, nicht Japan. Ich weiß nicht, woher sie kommen, aber sehr düster, aber sehr sphärisch.
Ist ja witzig, wenn sie jetzt wirklich aus Japan kämen.
Nicht alles kommt aus Japan. Vieles. Wenn die halt um 14 Uhr bei Sonnenschein spielen, dann ist es halt für den Arsch. So, dann geht halt alles flöten. Oder halt Mono, das ist eine japanische Band, die Instrumentalmusik macht. Japan. Und da geht es halt auch flöten. Das muss halt irgendwie in einem Club sein. So, da, dann fehlt sonst der Spirit fehlt ist ein bisschen. So. Es gibt aber auch geile Festivals, also Bands, die nur auf Festivals irgendwie geil sind.
Stimmt, gibt's andersrum genauso.
Ja. Stimmt.
Hat jemals jemand Deichkind in einem Club gesehen?
Nee.
Ich muss auch überlegen, nee, ich hab's auch, Stuttgart, in Stuttgart in der, wie heißt diese ganz große Halle?
Stuttgart-Halle.
Die Stuttgart-Halle. Da habe ich sie gesehen. Aber das ist ja kein Club, es ist ja eine Halle. Ja. Das, was ja fast schon wieder ein Festival ist.
Ja, das stimmt.
Von das der stimmt. Größe her.
Ja, das stimmt.
Ach, ich freue mich auf ein richtig normales Festival.
Jahr. Ich bin ja nicht der Typ für, aber ich habe auch richtig Bock.
Du hattest schon richtig Spaß, als wir letztes Jahr, vorletztes Jahr zusammen waren.
War das nicht vorletztes Jahr?
Vorletztes Jahr.
Aber ja, genau deswegen habe ich auch wieder Bock. Allgemein Konzerte sowieso, aber so ein Festival.
Wir hatten Walkie-Talkies, Alter, und Walkie-Talkie-Namen. Funknamen.
Ja. Ich war Trucker Joe. Hast du nicht Schneeball oder Schneeflocke?
Nein, fuck, wie war denn mein Funkname?
Fuck. Samuel M.
Ich weiß es nicht mehr. Der Matze war Knipser.
Das stimmt, ja.
Und was war ich?
Wie denkt er denn, dass wir mit drei Autos gefahren sind? Ehrlich gesagt,
nein, wir sind mit zwei Autos gefahren. Weil du früher gehen musstest.
Das ist richtig, weil ich irgendwie wieder arbeiten musste, bestimmt.
Ja. Zu Funk. Oder miteinander über Funkgeräte kommunizieren, fällt mir auch ein fantastisches Meme ein. Da sieht man eine Frau, die zu ihrem Mann, der Soldat ist, über Funk sagt,
das habe ich auch gesehen.
Our relationship is over. Und der Mann antwortet, our relationship is what? Over.
Was ist das dumm? Ah, Memes erklärt.
Mann, es ärgert mich jetzt, dass mir mein Funkname nicht mehr einfällt. Ich weiß noch, dass ich mich selber gefeiert habe dafür.
Ja, ich glaube, du warst auch der Einzige. Aber nee, ich glaube, er war tatsächlich recht gut.
Das war so ein richtiger Profi-Funkname.
Ja.
Der war schon gut.
Trucker Babe.
Wichtig ist bei sowas auch, die Funkhygiene aufrechterhalten. Nur wenn man ein Funkgerät hat, heißt es nicht, dass man es benutzen muss.
Funkdisziplin, so kenne ich es. Funkdisziplin, bitte.
Ja. Wir nennen es immer Funkhygiene, weil es irgendwie netter klingt.
Ja, das stimmt. Hygiene heißt es doch.
Hygiene ist ein Hund aus Afrika, oder?
Apropos Afrika, kommen wir zu unseren Songs.
Einer ist von der Band Toto.
Das wäre fantastisch gewesen. Leider haben wir kein Toto. Also, es tut mir leid an alle Toto-Fans da draußen.
Alle Toto-Fans da draußen.
Ich dachte, jetzt kommt, wir haben aber.
Kurzer Ausblick, wir werden bald den Monitormann von Toto im Interview haben.
Ah, echt? Oh, wusste ich gar nicht.
Cool. Hat er zugesagt?
Ja.
Weiß er schon von seinem Glück?
Also, ja.
Machen wir das legal?
Ja.
Das ist nice.
Den habe ich auch als wir überlegt haben, wen wir interviewen könnten, schon angefragt. Und da war seine Ausrede, da liege ich den ganzen Tag am Strand, tut mir leid. Können wir einen anderen Termin finden?
Geil.
Ja, kommt aus Norddeutschland.
Ausrede zählt. Nun gut, aber ja, wir kommen mal zu unseren Songs. Wir haben ja vorhin mal wieder ein fantastisches Reaction-Video aufgenommen. Das beliebteste Format von uns. Und ich würde einfach mal sagen, der Samuel darf mit seinem Song, den wir heute alle zum ersten Mal gehört haben.
Das war witzig. Wir haben uns heute alle so semi auf die Songs vorbereitet und ich, weil ich hatte auch irgendwie einen vollen Tag ausnahmsweise.
Heute mal.
Und ich hatte so ein paar in petto. Und hab dann hier Spotify aufgemacht, als ich da saß. Und da gibt's ja diese großartige Neuerscheinungsrubrik auf der Startseite. Und da habe ich zwei Sachen gesehen, die ich total gern hab, die jetzt kombiniert sind. Erstens die Band Hot Mulligan und zweitens der Song Bleed American von Jimmy Eat World. Den haben die nämlich gecovert und den habe ich da rein gepumpt und es hat mir richtig gut gefallen. Und ich finde, bei Covern ist es immer so ein bisschen schwierig, vor allem wenn die so ungefähr im selben Genre wohnen. Ob man sich einfach super nah ans Original hält oder ob du versuchst, den irgendwie so komplett umzueiern.
Stimmt.
Weil
du deinen eigenen Stempel drauf drückst oder ob du aus Respekt das möglichst gut nachproduzierst.
Ja, genau, richtig. Und ich bin in der Regel ein Fan davon, wenn die Menschen, die covernden Bands, auf jeden Fall einfach irgendwie eine eigene Note reinbringen, weil sonst ist der Song einfach nur nachgespielt.
Was ja meistens unumgänglich ist.
Richtig. Dass,
also ja, wenn du probierst, es genau so nachzuspielen, dann wird es kacke, wahrscheinlich. Mhm. Ne, dann wird es genauso, ah ja, wir wissen, was sie probiert haben, aber.
Ja, richtig, genau. Und bei dem Song war es jetzt aber, der ist instrumental, finde ich, doch ziemlich nah am Original dran, aber die Vocals sind die ganz eigenen Hot Mulligan Vocals, die für mich in dem Fall jetzt alleine schon diesen großen Unterschied gemacht haben, was ich ultra geil finde. Und also mir hat's sehr gut gefallen, auch wenn man merkt, ich hab's vorhin auch gesagt, ich glaube, das ist nicht so die Stimmlage von dem Hot Mulligan Sänger. Man hat das Gefühl, der ist ein bisschen am Hustlen gewesen, aber dadurch, dass es auch eher so einen rougheren Sound hat, finde ich das wieder ganz gut.
Und ist trotzdem cool.
Und es bringt mich zu einer Idee, sollen wir mal für eine Folge jeder nur einen Coversong raussuchen?
Oh, das ist eine gute Idee. Ich hatte lustigerweise auch eine ähnliche Idee. Also ich wollte jetzt auch tatsächlich schon gerade eben mal raussuchen.
Ja.
Nee, ich wollte genreübergreifendes Cover raussuchen, was mir super gut gefällt. Da hat jemand Billie Eilish gecovert, aber halt mit so ein bisschen mit Metal, also mit einer Metalcore-Stimme. Und fand ich auch sehr geil, ehrlich gesagt. Das ist mal was ganz anderes.
Das machen wir bei der nächsten Folge.
Finde ich eine gute Idee von mir.
Mhm. Okay.
Wir machen es bei der nächsten Folge. Sollen wir es drauf fix machen?
Ja, klar. Es giltet.
Nee, ich meine, ein Cover aus einem anderen Genre.
Ja, genreübergreifend. Ja. Und für den Fall, dass wir den Originalsong nicht kennen, müssen wir uns den auch noch anhören vorher.
Okay.
Das ist wichtig.
Dann suchen wir den richtigen Kack-Song raus.
Ja, wobei vielleicht kriegen wir es ja auch hin, dass die Cover Songs sind, die man kennen kann. Ne? Wenn der Miri zum Beispiel so weirden Shit nimmt,
ist denn
der dann auch noch von weirderem Shit gecovert wurde.
Die Band Hyperdiper X32 hat gecovert.
Dann sagt uns das nämlich reichlich wenig.
Version von irgendwas gemacht, ja. So eine krasse 8-Bit-Version, kennt ihr dieses?
Fuck cool.
Genau so.
Nee, aber das fände ich auf jeden Fall cool. Dann gilt's hiermit. Und mein Song ist von Hot Mulligan, Bleed American. Viel Spaß.
Nices Ding. Mein Song ist von der Band Prophets of Rage, Unfuck the World. Ist vielleicht aktueller denn je.
Großartiger Titel auf jeden Fall.
Ja. Finde ich geil. Coole Band, check die aus. Tom Morello macht da mit, Cypress Hill sind da am Start teilweise.
Ja.
Für mich absolute Neuentdeckung gewesen. Ich habe die live gesehen per Zufall und habe sie ab dann gut gefunden. Total geil.
Also ich muss sagen, man hört Tom Morello am Anfang.
Ja, das stimmt. Und ganz kurz, ein Punkt für Festivals, weil das wäre am Domme sonst nicht über den Weg gelaufen. Niemals.
Tatsache. Stimmt.
Punkt.
Fragezeichen.
Ich habe es auch heute erstmal gehört und fand den tatsächlich auch sehr gut. Macht Laune. Ich habe es vorhin schon gesagt, mit Arm aus dem Fenster durch die Fußgängerzone heizen.
Das ist so ein Drive-By-Shooting-Song. Auch wenn es nicht zum Text passt, aber vom Flow.
Fand ich sehr gut, hat mir sehr gut.
Ja, also den dreh ich im McDrive richtig auf.
Das kannst du singen. Ja.
Das ist der, der gerade die Buns aus dem Weckler holt. Ne, andersrum. Buns sind Weckle. Scheißegal.
Ich schneid's richtig hin.
Stellt euch vor, der Spruch war der Hammer.
Mein Song kommt von Disco Ensemble, eine schwedische Band. Und
wir sind total, wir sind Schwede mit unseren Baguettes und unserem Eiffelturm.
Mal nicht aus Japan.
Ich habe diese How I Met Your Mother Folge gesehen, kennt ihr die? Die ist ganz toll. Entschuldigung.
Nee, ich bin's gewohnt, unterbrochen zu werden. Ich mache mir da nichts mehr draus.
Sag Barney, es ist super witzig. Das ist schwedische Architekturkollektiv.
Ah, doch, das kenne ich. Ja.
Oh, Sven, wir sind ein Kollektiv.
Geil. Ich habe diese Band vor 10 Jahren, glaube ich, kennengelernt. Die Geschichte hat Samu schon öfters gehört. Haben wir an Rock am Ring, habe ich sie gehört, mit 10 Leuten davor und niemand ist stehen geblieben und ich habe sie gehört und hat mich sofort gefesselt.
Wenn euch interessiert, wie ich diese Story widerlegt habe, guckt euch das Reaction-Video an.
Und ich finde, ein sehr eigener Sound, haben im ersten Album auf jeden Fall sehr viele Synthesizer benutzt. Und auf dem jetzigen Album eher weniger, aber trotzdem sehr eingängig, sehr treibender Beat. Also ich finde es einfach nur einen geilen Song. So, den kann ich mir wirklich 8 Stunden am Stück anhören und finde es immer noch geil.
Ist auch eine geile Band.
Ist so. Wirklich eine geile Band. Wir hatten so ein bisschen über die Wandlung. Und früher haben die echt viel so Synthi-Zeug gemacht. Und das war auch in der Zeit, in der Synthi und Rock so ein bisschen gefusioned wurden, die Zeiten, wo Enter Shikari bekannt wurden. Und die haben das aber irgendwie anders gemacht.
Ja, eher schwedischer.
So, ja, schwedischer, genau.
Ich würde einfach sagen, einfach schwedischer.
Nee, eher unterstützender, als dass es zu arg ein eigenes Instrument war. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Und das finde ich, haben die damals schon sehr elegant gelöst, können die.
Definitive. Ich bin ein sehr großer Fan dieser Band, also auch das erste Album ist.
Til Schweiger auch.
Hat es gesagt, oder?
Ich hoffe, kein Hase-Soundtrick.
Echt?
Ja, auch Angels and Airwaves, Alter.
Schändlich. Oh, Angels and Airwaves, auch gute Band. Ja, ich glaube, wir sind jetzt am Ende der Folge, außer jemand möchte noch was einwerfen.
Ich überlege immer noch, wie mein Trucker-Name war. mein Funkname.
Und das macht die Verabschiedung. Wahnsinnig.
Ja, aber da sollte ich jetzt gerade dazu kommen. Ja.
Da habe ich mir jetzt schon was überlegt.
Das kann Scheiße.
Das ist geil.
Scheiße. Ja, ich hoffe, ihr habt was gelernt bei uns. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habt ihr so einen kleinen Unterschied vielleicht zwischen Clubs und Festivals
vielleicht
kennengelernt.
Vielleicht habt ihr jetzt Bock auf Festivals. Aber wir haben irgendwie Clubs so ein bisschen schlecht
gemacht. Auf jeden Fall,
das Gefühl,
ja.
Gell? Und das ist ganz schade, weil das stimmt überhaupt nicht, weil Clubshows sind auch ultra geil. Jede Show, die man spielt,
ist. Wir haben schon mal eine Folge gemacht über Clubs, über Clubshows, deswegen war das jetzt mal so ein bisschen das Pendant.
Und wir werden bald eine Folge mit einem Club haben, seid gespannt.
Oh ja, da habe ich auch richtig Bock drauf.
In Karlsruhe gibt es einen Club, der kann reden.
Ja. Und vielleicht machen wir das sogar im Club selbst. Mal gucken, ob wir die Location wechseln dafür. Mal schauen.
Das probieren wir nachher anzuzetteln, wenn Dom und ich da sind.
Das machen wir. Dann ganz am Ende. Ja. Nach 14 Bier oder so.
Finde ich
erklären wir das.
Eine gute Idee. Also in diesem Sinne, es hat uns sehr viel Freude gemacht, euch unterhalten zu dürfen. Ich freue mich auf die nächsten Folgen, die wir raushauen werden. Und wünsche euch einen schönen Tag bzw. einen schönen Abend. Tschüss.
Macht's gut.
Turbusgeflüster over and out.
Sauber.
Das war ja
oder mal thematisch?
Richtig gut. Das war ja der Hammer.
Thematisch und dramaturgisch atemberaubend, dass mir das noch
atemberaubend. Atemberaubend, das ist ein Wort, das muss ich in meinen Wortschatten
Schlachtduktus reinbringen.
Ja. Nee, also auf jeden Fall.